Ich würde euch bitten, Römer 3 aufzuschlagen, und ich hoffe, ich scheuche euch nicht weg, wenn ich sage, vielleicht werden wir sogar nächste Woche ein letztes Mal mit dieser Stelle uns befassen. Wir sind schon seit einigen Wochen in diesen Versen, und heute Römer 3. In Vers 26 ist die Rede am Ende des Verses von dem Glauben, der an Jesus ist. Also er rechtfertigt Menschen, oder er rechtfertigt den, der aus dem Glauben an Jesus ist. Und wahrscheinlich nächste Woche werde ich ein letztes Mal zwar dieses Thema aufgreifen: Was ist rettender Glaube? Seit der Reformation streiten die Menschen in dem Evangelikalismus nicht so sehr darüber, ob der Glaube nötig ist, aber die Meinungen gehen auseinander, was ist dann biblischer oder rettender Glaube? Und ich denke, es wäre wichtig, dass wir dieses Thema betrachten, bevor wir dann zum vierten Kapitel weitergehen. Ich möchte jetzt ab Vers 27 bis 31 lesen. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Das der Werke? Nein. Sondern durch das Gesetz, oder man könnte sagen, das Prinzip, durch das Gesetz des Glaubens. So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Oder ist Gott nur der Gott der Juden und nicht auch der Heiden? Ja, freilich auch der Heiden, denn es ist ja ein und derselbe Gott, der die Beschnittenen aus Glauben und die Unbeschnittenen durch den Glauben rechtfertigt. Heben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne. Vielmehr bestätigen wir das Gesetz. Seit Wochen haben wir gesehen, dass es in erster Linie bei der Erlösung um Gott geht und nicht um die Menschen. Wir sind in einer sehr selbstzentriert, selbstfokussierten Welt. Und selbst in der Gemeinde und selbst unter Gläubigen kann der Schwerpunkt verrückt werden, verschoben werden von Gott weg auf den Menschen. Und wir oder Menschen machen das Evangelium dem Hörenden schmackhaft. Ich will ja nicht sagen, wir sollten es ihnen schwer machen, aber andererseits müssen wir ihnen schon die Wahrheit sagen, auch wenn es unangenehm ist. Und wir möchten Gott nicht die Ehre wegnehmen, indem wir den Schwerpunkt auf den Menschen, auf uns verlegen. Und wieso sage ich, dass es Gott zentriert ist? Wir hatten eine Botschaft über die Sühnung oder die Sühne. Gott wird gesühnt. Es ist sein Zorn, der aufgebracht ist, weil sein Gesetz gegen sein Gesetz verstoßen wurde. Und seinen Forderungen muss Genüge getan werden. Es geht ja um Gott. Gottes Forderungen. Auch die Strafe, die Gott verlangt. Das geht ja alles um Gott. Es kommt uns zugute. Wir sind schon froh, dass wir errettet werden. Aber es geht ja immer und immer wieder um Gott und nicht um uns, zumindest nicht an dieser Hauptstelle. Ja, also Gott ist der Hauptakteur. Er ist der Hauptdarsteller. Und das erkennen wir, auch diese Theozentrizität, das heißt, Gott zentriert oder orientiert ist, erkennen wir an dem, was das Kreuz erreicht. Wie gesagt, Gottes Zorn wird durch das vollkommene Opfer Jesu Christi am Kreuz beschwichtigt. Gottes Gerechtigkeit wird durch das stellvertretende Opfer Jesu am Kreuz erwiesen. Wer ihm vorwerfen würde, du bist ungerecht, du hast Menschen rechtfertigt, die nicht besser waren als ich. Du hast ja ein Auge zugemacht oder vielleicht beide. Aber nein, sein Blick war in die Zukunft. Natürlich ist für Gott alles ja zeitlos, könnte man sagen. Aber aus unserer Perspektive ist die Zeit eine Reihenfolge von Ereignissen. Und er konnte die Sünden, unsere Sünden und die Sünden der Vergangenheit, meine ich, konnte er darüber hinwegschauen, sie unbestraft lassen, weil er wusste, ein Opfer, ein vollkommenes Opfer wird später mal dargebracht. Und Gottes Ruhm, und das ist das, worauf wir uns heute konzentrieren, Gottes Ruhm bleibt durch den alleinigen Glauben an dem vollbrachten Opfer Jesu am Kreuz konkurrenzlos. Na, das ist ja eine lange Aussage. Es geht ja um Gottes Ruhm. Und Menschen machen ihm seinen Ruhm strittig. Sie wollen den Ruhm bekommen. Das ist unsere sündhafte Tendenz. Aber durch den Glauben behält Gott den Ruhm für sich. Und wenn du vielleicht meinst, was ist denn das für ein selbstsüchtiger Gott? Möchte ich uns daran erinnern, Gott ist der Größte, er ist der Urheber des Lebens, er muss nicht demütig sein. Dass Jesus demütig war auf Erden, ist verblüffend. Er hat uns ein Beispiel gegeben. Gott ist sehr lieb und in der Person seines Sohnes hat er sich für uns gedemütigt. Er wurde zum Knecht, er starb sogar die Todesstrafe am Kreuz hat er für uns erlitten. Aber es ist nicht verkehrt, wenn wir Gott loben und wenn Gott auf seinen Ruhm besteht, auf seine Ehre besteht. Der Grund, warum es für uns sündhaft ist, ist, weil wir dem, dem es gebührt, den verdienten Ruhm wegnehmen. Es ist für uns verkehrt, wenn wir das, was er uns gibt, gebrauchen, um uns zu rühmen. Wenn er uns Gnade gibt, überhaupt Gnade an ihn glauben zu können. Und wir rühmen uns anstatt seiner. Gottes Ruhm bleibt durch den alleinigen Glauben, also durch Glauben allein, das Heil ist durch den Glauben allein, konkurrenzlos. Wenn wir sein Heil irgendwie verdienen könnten, könnten wir uns unser rühmen. Aber nein, wir haben sein Heil nicht verdient und deshalb bekommt er den Ruhm, wenn wir an sein Opfer glauben. Nun möchte ich diese Verse 27 bis 31 nicht überblicken, aber betrachten. Und wir haben eine Seite mit drei Punkten. Durch den Glauben bleibt Gottes Ruhm konkurrenzlos. Man rühmt sich nicht dessen, wozu man nichts beigetragen hat. Nun, ich werde mich widersprechen, weil ich hätte mit Krischer darüber reden können. Aber diese deutsche Formulierung, sich rühmen, man rühmt sich seiner Mannschaft, Aber ich spiele nicht auf der Mannschaft. Aber ich rühme mich trotzdem meiner Mannschaft, wenn sie gewinnt. Aber was das, worauf ich Betonung legen möchte, ist, wir dürfen uns nicht rühmen dessen, was wir nicht vollbracht haben. Was wir nicht fertig gebracht haben, dessen sollen wir uns nicht rühmen. Wenn wir dazu nichts beigetragen haben, und ich werde zeigen, das ist ja, unser Glaube ist auch nicht ein Beitrag wirklich, zeige ich euch gleich. Aber bevor wir das machen, möchte ich ein paar Verse zitieren oder vorlesen. Epheser 2, die Verse 8 und 9. Das heißt, aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Damit keiner sich rühmt, ist es nicht aus Werken. Wenn das Heil aus Werken wäre, Werksgerechtigkeit, aus meiner Leiste, aus meiner Güte. Manche sagen, ach meine Güte. Ich versuche mich davon abzugewöhnen, vielleicht rutscht es mir manchmal schon aus. Ich hoffe nicht, aber ich achte schon darauf, denn ich habe keine Güte. Und okay, vielleicht denkt ihr, das ist ja überschnappt. Aber warum sage ich das, wenn es sowieso nicht stimmt? Okay? Ich könnte vielleicht sagen, ach du meine Schlechte, vielleicht, oder meine Schlechtheit. Also ich werde das nicht, damit nicht anfangen. Aber nicht aus Werken, damit keiner sich rühmt. Jesaja 42, 8 sagt, ich bin der Herr, alles groß geschrieben, ich bin Jahwe, das ist mein Name. Und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Und da möchte ich kurz anhalten. Aber Gott ehrt den Sohn. Er sagte, ich will meine Ehre keinem anderen geben und schon gar nicht den Götzen. Und doch sehen wir überall und im Neuen Testament wiederholt, dass Gott Jesus Christus als Heiland rühmt, ehrt. Dies ist mein geliebter Sohn, nenne ihn Jesus, weil er der Retter ist. Und Jesus heißt, Jehoshua, Gott ist Retter, der Herr rettet. Nenne ihn so. Nun, mein Name ist Jahwe, sagt Gott. Und ich will meine Ehre keinem anderen geben. Dann muss er den Sohn nicht für einen anderen halten. Eine andere Person ja, aber einen anderen Gott nicht. Für Gott, den Vater, ist Jesus nicht wie ein anderer. Aber er will dir nicht die Ehre geben für dein Heil. Ich bin der Herr, das ist mein Name und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den Götzen. Und was machen wir? Machen uns manchmal zu Götzen. Halbgötter. Und ja, wenn wir göttliche Eigenschaften beimessen, dann machen wir uns doch zu Ersatzgötter. Wir thronen, anstatt dass er Herr ist. Und Gott sagt, nein, meine Ehre, mein Ruhm gebe ich nicht den Götzen. Also sei doch kein Götze. 1. Korinther 1, die Verse 30 und 31. 1. Korinther 1, 30 und 31. Durch ihn seid ihr aber in Christus Jesus. Durch Gott, der uns von Gott gemacht worden ist, also Jesus ist von Gott gemacht worden zur Weisheit. Das heißt nicht, dass Jesus gemacht worden ist, er ist kein Geschöpf. Das sagt nicht Paulus hier. Er will damit nicht sagen, dass Jesus geschaffen ist. Das wäre ein Irrtum. Übrigens, das ist ein Irrtum, der schwerwiegend ist. Denn du musst ja glauben, dass Jesus Gott ist und Gott ist ewig. Wenn du Jesus für ein geschaffenes Wesen hältst, dann ist er nicht der Retter. Hier heißt es, durch ihn seid ihr aber in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Nicht er ist gemacht, sondern er ist uns zu diesen Dingen gemacht worden. Er ist zu unserem Heiland gemacht worden, zu unserer Gerechtigkeit gemacht worden, zu unserer Heiligung gemacht worden und zu unserer Erlösung. Damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn, nicht seines selbst. Nun, rühmt sich etwa einer, der sich in Seenot befand, dass er in das Rettungsboot eingestiegen ist? Rühmt sich etwa einer, der sich in einem Hausbrand befand, dass er den Fluchtweg genommen hat? Rühmt sich etwa einer, der von einem Wirbelsturm überrascht wurde, dass er in den Keller geflüchtet ist? Der Glaube an Rettungsboote, Fluchtwege und Schutzräume zerstört den falschen Ruhm dessen, der sagen wollte, ich habe mit bloßen Händen die haushohen Wellen bekämpft und gesiegt. Ich habe mit bloßen Händen die wütenden Flammen bekämpft und gesiegt. Ich habe mit bloßen Händen gegen den wirbelnden Tornado mit seinen sich wirbelnden Autos und Hausteilen gekämpft und habe gesiegt. Seht ihr, wie töricht das ist? Wenn auch ein Mensch vielleicht vorankommen könnte aus Glück gegen, was waren das, Seenot, gegen einen Hausbrand, gegen einen Wirbelsturm, gegen den Zorn Gottes geht das doch nicht. Diese sind in ihrer Kraft, wenn auch groß, begrenzt. Gott ist aber in seiner Kraft unbegrenzt. Junge, dein Arm ist zu kurz, als dass du gegen Gott boxen könntest, hat ein Prediger früher gesagt. Vor Jahren habe ich ein Programm geschaut über Rettungsboote auf Bohrinseln. Verschiedene Ideen wurden ausprobiert, wodurch die Besatzung der Ölbohrplattform sich in Sicherheit bringen könnte. Nach dem 11.09.2001 überlegten sich die Menschen Fallschirme, mit denen man sich eventuell aus einem brennenden Wolkenkratzer lebend erretten konnten. Wer in Tornado Alley wohnt, in USA gibt es diese breite Strecke, die so nördlich-nordöstlich hinauf geht aus dem Golf Mexiko. Wer in Tornado Alley wohnt, weiß, wie wichtig es ist, einen Bunker zu bauen oder zu haben. Sprüche 18, Vers 10 sagt, der Name des Herrn ist ein starker Turm, der Gerechte läuft dorthin und ist in Sicherheit. Der Name des Herrn ist ein starker Turm, der Gerechte rennt hinein, somit bringt er sich in Sicherheit. Ja, man rühmt sich nicht dessen, wozu man nichts beigetragen hat. Man rühmt sich nicht eines wirkungslosen Rettungsplans. Schauen wir uns die Verse 28 bis 30 an. So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Oder ist Gott nur der Gott der Juden und nicht auch der Heiden? Ja, freilich auch der Heiden, denn es ist ja ein und derselbe Gott, der die Beschnittenen aus Glauben und die Unbeschnittenen durch den Glauben rechtfertigt. Gibt es etwa unterschiedliche Götter? Etwa einen für die Juden und einen für die Nichtjuden? Ich rede jetzt von wahren Göttern. Natürlich nicht. Sollte es denn unterschiedliche Wege hin zu Gott geben, für die Juden das Gesetz und für die Nichtjuden den Glauben? Die Bibel geht davon aus, dass das nicht der Fall ist. Paulus muss das überhaupt nicht beweisen. Er stellt nur die Frage und nimmt die Antwort an. Natürlich nicht. Aber anstatt zu behaupten, dass alle durch das Gesetz errettet werden, okay, nicht durch das Gesetz, stellt die Bibel unter Beweis, dass alle diese und jene, Juden und Nichtjuden, durch den Glauben errettet werden. Nicht durch das Gesetz, alle durch den Glauben. Nun, wir haben das schon einmal gesehen. In Römer 2, Vers 23, Römer 2, 23 stand, du rühmst dich des Gesetzes und verunehrst doch Gott durch Übertretung des Gesetzes. Die Leute, die sich des Gesetzes gerühmt haben, wir verdienen unser Heil durch das Gesetz. Paulus sagte, ihr rühmt euch des Gesetzes, aber ihr übertretet es. Und dann, wir werden das wahrscheinlich, so Gott will, übernächste Woche sehen. Römer 4 fängt damit an zu zeigen, dass Menschen rechtfertigt wurden, also vor Gott gerecht gefunden wurden, auch bevor es ein Gesetz Mose gegeben hat. Also Paulus wird in dem kommenden Kapitel uns zeigen, Leute, eure eigenen Schriften stellen unter Beweis, dass Menschen, bevor es überhaupt Israel gegeben hat, damals, als es nur Abraham, nicht nur, aber als Abraham gelebt hat, wurden Menschen durch den Glauben errettet und nicht durch ein Gesetz, das später erst geschrieben sein würde. Wisst ihr, es macht keinen Sinn zu sagen, schaut mal alle her, ich habe den falschen Weg genommen. So raffiniert und schmeichelhaft, wie er vielleicht auch sein mag. I did it my way. Ja, das kann man wohl behaupten, bis man feststellt, dass my way der falsche Weg war. Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber sein Ende führt doch zum Tod. Wir haben heute ein Lied gesungen. Und der Inhalt dieses Liedes, zeige mir Herr deinen Weg. Es gibt viele Wege auf diesem Welt. Auf dieser Erde. Okay. Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber sein Ende führt doch zum Tod. Sprüche 16, 25. Dann musste ich an den Psalm 49 denken. Psalm 49, ich glaube, es sind die Verse 17 bis 20. Fürchte dich nicht, wenn einer reich wird, wenn die Herrlichkeit seines Hauses groß wird. Habt ihr nicht gesehen, es gibt Menschen, die sich bereichert haben an Krisen, an dem Unglück anderer. Früher gab es die Rede von einer Situation auf einer von einem Erdbeben heimgesuchten Insel, dass die Leute eine Spendenaktion hatten und die Leute, die betroffen wurden, haben so wenig davon bekommen. Aber sie konnten sich nicht beklagen, weil sie dankbar waren überhaupt für die 2-3%, die sie bekommen haben. Also ob es 2 oder 3 war, weiß ich nicht, aber... Fürchte dich nicht, wenn einer reich wird, wenn die Herrlichkeit seines Hauses groß wird. Denn bei seinem Tod nimmt er das alles nicht mit. Seine Herrlichkeit fährt ihm nicht nach. Denn er preist sich glücklich, okay, er rühmt sich, er preist sich glücklich, solange er lebt. Und man lobt dich, wenn es dir gut geht, bis auch er eingehen wird zum Geschlecht seiner Väter, die in Ewigkeit das Licht nicht sehen. Ja, solange du lebst, wird man dich bestätigen, ach, das machst du gut, wow, du bist reich, du bist klug. Würdest du bitte der Hauptredner unseres Seminars sein? Würdest du uns bitte an deinem Blog teilnehmen lassen? Sobald er aber tot ist und er zu den Vätern geht, die das Licht nicht sehen, denn sie waren ebenso gottlos, dann lobt man den nicht mehr so. Und dann Punkt 3. Man rühmt sich vielleicht des funktionierenden Alarmsystems. Vers 31. Ihr sagt, was? Alarmsystems in dem Römerbrief? Okay, schauen wir. Römer 3, den letzten Vers. Heben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben, das sei ferne, vielmehr bestätigen wir das Gesetz. Da sagt ihr vielleicht, aber Brad, es ist mir genauso unklar wie vorhin. Sagt man, wenn das Feueralarm losgeht, Juche, ich bin gerettet. Und bleibt da? Lässt man denn ein paar weitere Rauchkerzen anzünden? Schließlich funktioniert das System, also lassen wir noch mehr Rauch aufsteigen. Okay, ihr sagt, das ist ja dumm. Wovon redest du? Ich will an dieser Stelle ein paar Veranschaulichungen von David Gooding erwähnen. Die wollte ich eigentlich Mittwochabend vorlesen. Ich hatte die vorbereitet im Zusammenhang mit der Bundeslade. Aber David Gooding ist oder war mit dem christlichen Medienvertrieb Düsseldorf. Er schreibt, und ich glaube, ich habe das verkürzt, viele Menschen vergleichen Gottes Gesetz mit einer Schulprüfung. Sie meinen, wenn es ihnen gelänge, 70% der Gebote Gottes zu halten, hätten sie sehr gut abgeschnitten und Gott müsste mit ihnen so zufrieden sein, wie ein Lehrer mit einem Kind, das 70% der Prüfungsfragen richtig beantwortet hat. Diese Vorstellung, sagt Gooding, ist nicht nur falsch, sie ist auch gefährlich. Jakobus 2, Vers 10 sagt, denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Dann vergleicht Herr Gooding das mit einer Kette, die eine schwere Last trägt. Ob alle Glieder der Kette reißen oder nur eine, ist nicht entscheidend. So oder so hat die Kette versagt und die Last fällt. Ein anderes Bild stellt einen Menschen dar, der von einem Löwen gejagt über einen tiefen Abgrund zu springen versucht. Ob er nun das andere Ufer um einen oder um 5 Meter verfehlt, spielt keine Rolle. In Wirklichkeit verfehlen alle das andere Ufer um Lichtjahre, denn das Ziel der Herrlichkeit Gottes liegt in unsagbarer Ferne. Aber ob du besser abschneidest als ein anderer, ihr seid beide durchgefallen, du und der Löwe, okay. Du und der andere, der neben dir versucht, dem Löwen zu entkommen. Dann führt Gooding Römer 3,20 als weiteres Beispiel heran. Darum aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor Gott gerechtfertigt werden, denn durch Gesetz kommt nicht Heil, sondern Erkenntnis der Sünde. Woran kann man seine Sündhaftigkeit messen? Am Gesetz Gottes. Manche denken, dass Gott uns sein Gesetz gegeben hat, damit wir durch das Gesetz vor Gott gerecht werden können. Stellen wir uns aber vor, du gehst zum Arzt mit Verdacht auf Krankheit. Er steckt dir ein Thermometer in den, das wird er wahrscheinlich nicht machen, das macht die Krankenschwester oder der Pfleger, aber okay, er steckt dir ein Thermometer in den Mund und du erkennst, dass du einen hohen Fieber hast, sogar sagen wir 42 Grad. Was machst du also? Natürlich, du schluckst das Thermometer. Nein! Vielleicht denkst du, das müsste die Situation lösen, oder? Nein, damit machst du die Situation nur noch schlimmer. Und wenn man durch das Lesen des Gesetzes feststellt, dass er alles andere als heilig ist, er ist unsagbar krank, vor Gott schuldig, wird es ihm nichts bringen, wenn er seinen Zustand durch noch mehr Anstrengung auszubügeln versucht. Damit würde er die Aussagen, dass die Medikamente für ihn nützlos zu erachten wären. Gott hat Christus als Gegenwirkung geschickt, damit die Folgen, die Wirkung der Sünde aufgehoben wird und werden. Anstatt sich noch länger und noch mehr mit der Messlatte, die man kläglich verfehlt, oder einer Skala, die nur deutlich macht, wie falsch man liegt, zu vergleichen, sollte man von dem Gegenmittel Gebrauch machen. Gott sagt, kehrt um, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Nicht seid in eurem falschen Weg bestätigt, versucht weiterhin das Gesetz aufrecht zu erhalten, das ihr kläglich gebrochen habt. Weiter so? Nein. Und wisst ihr, wir haben in unseren Liederbüchern manch ein Lied, das dies unterstreicht. Rühmen sei fern. Rühmen sei fern, heißt es in einer, den Gottes Gnade fand. Okay? Nicht ich habe seine Gnade gefunden, sondern seine Gnade hat mich gefunden. Nichts habe ich, was nicht frei ich empfing. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und dann bei dem Lied schaue ich zu deinem Kreuze hin, steht, das Kreuz zerstört den falschen Ruhm. Hast du den falschen Ruhm? Rühmst du dich deiner Güte? Deiner Selbsterrettung? Das Kreuz zerstört den falschen Ruhm. Wir singen auch das altraue Kreuz. Rühmen werde ich das altraue Kreuz. Nicht rühmen werde ich mich rühmen, oder ich rühmen werde ich, ja, mich selber, oder was auch immer, sorry, auf Anhieb war das wirklich albern. Dem Herrscher aller Welt sei Ruhm und Ehre dargebracht, erlöst bin ich, darf es wohl rühmen, erlöst durch des Heilandes Blut, und laut rühmet Jesu Herrlichkeit, seht ihr, wessen rühmt man sich? Man rühmt sich Jesu und seines Opfers am Kreuz. Das heißt, wenn man es richtig tut, tut man es so. Wenn man es aber falsch macht, rühmt man sich seines Glücks oder seines Beitrags, seiner Frömmigkeit, seiner Kirchenmitgliedschaft, seiner Taufe, seiner Konfirmation, seiner Nächstenliebe, seines besseren Abschnitts, vermeintlich dem Nachbar gegenüber oder den Schlimmen da draußen. Und ich möchte nur sagen, tut ihr das, dann macht ihr Gott seinen Verdienst strittig. Er hat's verdient, von aller Schöpfung gerühmt zu werden, von dir und allen Menschen und Dämonen und Engeln. Und wenn du dich deines Heils rühmst, dann bist du ein Dieb, da bist du ein Räuber. Da hast du das Gott weggenommen, was ihm gehört. Wird ein Mensch Gott rauben? Ihr habt mich aber beraubt. An der Stelle geht es ja um Zehnten und Opfer. Aber an dieser Stelle, würde ich sagen, geht es um etwas viel mehr, und das ist um seines Ruhms. Seht ihr nicht? Und wir sagen, wenn der Schuh passt, trag ihn. Also, wenn die Beschreibung wie Faust aufs Auge passt, dann steckt diese Faust ein, schlage dich selbst wie der Mann im Tempel und sage, Gott sei mir gnädig, dem Sünder. Gott sei mir gesühnt, dem, als würde es keinen anderen geben, dem Sünder. Tut Buße. In diesem Moment sagt Gott, ich habe den Ruhm für mich selbst angemaßt. Ich tue Buße darüber und ich bekenne dich als den einzigen Heiland und den Glauben an Jesus Christus als den einzigen wirksamen Weg, um dieses Opfer für mich anzueignen. Andere Wege lasse ich hinter mir her. Andere Retter lasse ich hinter mir her. Ich werde an Jesus Christus und an ihn allein gläubig werden. Wenn du das machen würdest, wenn du das machst, wird Gott dich augenblicklich in dem Moment erretten. Ja, vor der Hölle, aber vor deinem sündhaften, selbstzentrierten Leben. Du darfst jetzt deinen von Gott bestimmten Zweck erfüllen. Jetzt darfst du Gott Ehre bringen. Und du sagst, wie? Weil du aufgehört hast, deinen eigenen Weg in den Himmel zu bestreben oder anzustreben. Und du nimmst sein heiles Angebot als Geschenk. Dann sagt er, ja. Er ist darüber froh. Aber wenn jemand das Geschenk einer anderen Person verachtet, macht das den Geber wirklich sehr traurig. Und das macht den zornigen Gott noch zorniger. Ja gut, er bleibt derselbe. Aber ich meine, das stimmt ihn zornig und nicht gnädig. Lasst uns beten. Herr, wir bitten für solche, die noch nicht teilhaftig sind an deiner Gnade durch den Glauben. Es geht ja um Gott, nicht um uns. Es geht ja um seinen Ruhm. Und solange wir nicht biblisch glauben, rettend glauben an Jesus Christus, ja, bringen wir dich um deinen Ruhm. Das war die Formulierung, die ich gesucht habe. Wir bringen jemanden um etwas. Wir bringen dich um deinen Ruhm. Also wir enthalten dir vor das, was dir gehört. Ja, Herr, das ist eine große Sünde. Deswegen müsste man Buße tun und zu Gott um Gnade flehen. Und wenn man das tun würde, würdest du sagen, ja, deine Sünde lege ich auf Jesus Christus. Er trug die Strafe dafür. Jetzt darfst du frei sein. Du bist losgekauft. Du bist erlöst. Erlöst bin ich. Darf es wohl rühmen. Amen.